Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Eine neue Folge, ein neuer Film. Und heute nehmen wir euch mit nach New York. Besser gesagt auf Staten Island. Und ja, wir erzählen eine Geschichte, die irgendwie verrückt klingt, aber tatsächlich auch wahr ist. Und da kommen wir dann auch später dazu. Natürlich freue ich mich wie immer mit meinem Co-Moderator natürlich hier sein zu dürfen. Und der ist natürlich wie immer Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe und heute unser Experte für Familientraditionen und Esskultur. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, unser perfekter Moderator und unser Experte für Genussfragen aller Art.
Ja genau, Familientraditionen und Esskultur. Letztes Mal waren wir ja in Japan, da ging es ums Schlürfen. Aber wir haben uns ja, ich habe einen Film ausgesucht, der ganz aktuell auf einem Streaming-Portal auf Netflix läuft. Ein Stinkgutfilm, könnte man sagen. Von daher kannte ich ihn nicht. Daniel, du kanntest ihn ja auch nicht. Wie es dir damit ging, da kommen wir gleich dazu. Ich denke, ich erzähle gleich mal ein wenig, denn wer den Film, das wird ja wahrscheinlich ein Großteil der Hörer und Hörerinnen sein, noch nicht gesehen hat, der weiß dann zumindest, um was es geht. Und vielleicht bekommt er oder sie dann ja auch Lust, entsprechend Nonnas anzuschauen. Ja, Nonnas, das sagt ja schon alles. Wir sind in Amerika zwar, aber in Italien, wenn ich so mal sage, Little Italy, ja. Und da geht's um Folgendes in diesem Film in Nonna. Joel Scarabella, das ist Vince Vaughn, also auch ein namhafter Schauspieler, den sie da als Hauptcharakter, als Protagonist verpflichtet haben, hängt in der Trauer fest. Denn seine Mutter Maria ist gestorben und plötzlich fehlt ihm nicht nur die wichtigste Bezugsperson seines Lebens, sondern auch der Zugang zu seinen italienischen Wurzeln. Er versucht verzweifelt, die Familienrezepte nachzukochen, um da auch irgendwo wieder anzuknüpfen, aber ausgerechnet die legendäre Sunday Gravy, die Sonntagssoße seiner Nonna, will einfach nicht gelingen und jeder Versuch schmeckt wie eine kulinarische Katastrophe. Er kriegt es einfach nicht hin und er versucht natürlich in seiner Trauer da irgendwo anzuknüpfen an das, was er da früher erlebt hat, kulinarisch an jedem Sonntag mit der Familie. Ja, seine Freunde Bruno und dessen Partnerin Stella können das Elend irgendwie nicht mehr länger mit ansehen und drängen ihn, tu doch was mit diesem Versicherungsgeld, mit der Lebensversicherung deiner Mutter, um einfach tatsächlich ihm irgendwas Schönes zu tun. Ja, und beim nostalgischen Besuch auf den Staten Island und dort auf dem Markt, dem Ort seiner Kindheitserinnerungen, trifft Joel zufällig seine Jugendliebe Olivia und deren charmante Nachbarin Antonella. Und als er dann noch auf Staten Island auf ein verwaistes italienisches Restaurant stößt, schlägt plötzlich alles wie ein Blitz bei ihm ein und er sagt, ich eröffne hier ein neues Restaurant, nämlich Enoteca Maria. Aber nicht mit Profiköchen, sondern eben, und das ist dann auch der Titel, mit echten Nonnas, also mit italienischen Großmüttern, die dann auch einfach so kochen, wie sie das immer für die Familie machen. Ja, die Idee ist verrückt und ja, es kann natürlich funktionieren. Einheimische schauen das sehr skeptisch. Sein Freund, der Bruno, hilft ihm beim Umbau. Übrigens investiert er da auch ganz schön viel Geld. Das kommt ja auch nachher noch tatsächlich zum Vorschein. Das geliebte Auto des Vaters wird verkauft. Bruno hat den nämlich immer schon als Kind poliert, um das Ganze zu finanzieren. Ja, und Nonnas hat er natürlich auch noch nicht. Naja, wir haben da zuerst mal Roberta, Mamas beste Freundin, die wäre ziemlich gründig ist, würde ich mal sagen. Dann haben wir Antonella, die Nachbarin von Olivia. Dann haben wir eben noch Chia, die ehemalige Familienfriseurin und Teresa, die sich da auch auf eine Anzeige hin eben ja vorbeikommt und beworben hat. Sie ist aus einem Kloster gekommen. Und das sind so vier verschiedene, unterschiedliche Charaktere. Und am Anfang fliegen da auch die Nudelhölzer in dieser Küche. Es fliegen die Schätzen. Die Nonnas sind natürlich unterschiedlicher Meinung, was die beste Soße ist. ist und so weiter und so fort. Es kommt auch zu einem plötzlichen Knall in der Küche und das geht alles in Flammen auf. Also es ist ziemlich schwierig, bis es tatsächlich zur Eröffnung kommt und scheinbar ist der Traum geplatzt, aber alles findet doch seinen Weg. Es gibt eine Eröffnung, aber was ist? Murphy's Law zieht alle Register im Gewitter über New York. Kein Mensch findet den Weg in dieses Restaurant und das geht auch ja ein ganzes Stück lang so weiter, weil einerseits die Einheimischen dieses Restaurant, das sehr stark verbunden ist mit dem alten Besitzer, entsprechend natürlich nicht gutheißen, dass da jetzt was Neues drin passiert. Sie boykottieren das Ganze. Joe versucht alles Mögliche, zieht alle Register, versucht auch Restaurantkritiker da zu ködern, dass sie einfach tatsächlich etwas schreiben. Aber ja, das Lokal bleibt leer. Also bleibt ihm nichts anderes übrig. Er macht übrigens auch noch einen anderen Job und da sieht es auch gar nicht so leicht aus, weil er natürlich irgendwie mit Hilfe seiner Freunde da jonglieren muss, dass er nicht auffällt, dass er die meiste Zeit im Lokal, im Restaurant abhängt. Ja, und dann, wie gesagt, geht's nicht anders weiter. Er muss einfach schließen und es gibt eine riesige Abschiedsparty für Freunde, Familie, Kollegen. Das Essen ist fantastisch. Alle fühlen sich wie an einem großen Familientisch, an einer großen Tafel, wie wir das auch schon öfter in unseren Filmen natürlich auch hatten. Eine große Tafel, viele Menschen, emotionale Momente. Und letzten Endes ist dort bei diesem Essen eine, ja, Dame undercover mit dabei, die im Auftrag von ihrem Chef, von diesem berühmten Restaurantkritiker dort war und sie schreibt eine begeisterte Rezension und das löst dann den wahren Ansturm aus. Und ja, man könnte auch meinen, manchmal braucht man eben erst eine Abschiedsparty, um richtig anzukommen und richtig durchzustarten. So läuft's dort und das Konzept ist natürlich irgendwie fantastisch, an einer großen Tafel zu sitzen, echtes italienisches Essen zu genießen und ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wie ging's dir, Daniel, als du den Film jetzt gesehen hast?
Also erstmal vielen Dank wieder für deine tolle Zusammenfassung und Einführung. Ja, als du ihn vorgeschlagen hast, war ich auch überrascht, weil ich den Film überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich bin jetzt auch tatsächlich kein großer Netflix-Gucker, habe mir tatsächlich zum auf deine Intention hin das Abo zugelegt, um den Film schauen zu können. Und zum einen war ich überrascht, als ich dann kurz bei Wikipedia nicht die Handlung gelesen habe, sondern einfach mal geguckt habe, was da so für Zusatzinformationen zu dem Film sonst noch so stehen, wer die Regie geführt hat und so und dann und auch Produktionen. Du hast gerade gesagt, viele kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Ich könnte mir jetzt, nachdem ich das gelesen habe, wie viele ihn jetzt wohl schon geschaut haben, fast vorstellen, dass es der Film ist, den die meisten unserer Zuhörer von denen, die wir besprochen haben, schon gesehen haben könnten. Also es ist ja irgendwie unglaubliche Abrufzahlen. Ich bezweifle fast, dass das Tampopo, das große Pressen, so berühmt sie in der Filmgeschichte sein mögen, auch überhaupt erreichen werden in der Masse. Also da war ich erstmal überrascht und dann, klar, der Name Nonna, da muss ich persönlich sagen, meine Mutter kommt aus Italien und meine Großmutter mütterlicherseits, die wurde auch noch Nonna genannt. Das gibt tatsächlich eine Person, die ich mit dieser in Deutschland eher unüblichen Bezeichnung knüpfe, noch eine bestimmte Kultur. Und da war ich natürlich auch ein bisschen gespannt, wie dieser Film das aufbereitet. Wie es mir damit ergangen ist, werde ich natürlich am Ende das Fazit ziehen. Genau, ich habe also diese Hürde übergenommen, das Abo abgeschlossen und mir den Film dann angeschaut. Richtig, es ist schon von Anfang an, würde ich sagen, so ein bisschen so viel Good-Komödie. Und wenn ich mich an den Beginn erinnere, dann ist das ja eine Rückblende auf die Zeit des kleinen Joe, des kleinen Jungen, der da zum Bäcker geschickt wird, um was einzukaufen. Und dann da zurück nach Hause kommt, wo auch ein Fest gefeiert wird. Und in dieser ersten Eröffnungsszene, da sind mir zwei Dinge so aufgefallen. Das eine ist, dass als er beim Bäcker ist, von der Bäckers Frau, von der Verkäuferin, er hat auch keine reich erinnert wird, er soll ja einen Rosenkranz beten. Ja, also do the Rosary, wird er gesagt. Und da muss ich sagen, das fand ich gut. Also das passte so zu meiner Erwartung. Denn tatsächlich meine italienischen Großmutter und Verwandten, die waren, also sind wirklich alle sehr, 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 sehr katholisch. Kann sogar das Rheinland, aus dem ich komme, noch was abstellen, auch natürlich der Rosenkranz spielt eine wichtige Rolle. Also das fand ich, das passte dazu. Das andere, was mich ein bisschen irritiert hat, war, als er dann nach Hause kam, da muss ich doch sagen, da wohnt er schon nicht schlecht. Also das ist schon Ambiente, ein Milieu, das nicht mit der Art von Nonnas, mit Gastarbeitermilieu zu tun hat, aus dem meine Familie stammt. Und da, genau, da begann schon so, dass man sieht, es gibt ja so unterschiedliche Formen von Italien. Das kommt ja in dem Film auch, finde ich, immer wieder raus. Wie ist es dir gegangen? Du hast den Film ja auch vorher nicht gesehen, oder?
Ja, genau.
Ich habe den auch dann erst tatsächlich mit dir quasi geschaut, in Anführungszeichen. Ja, ich habe gedacht, naja, es wird vielleicht irgendwie so eine leichte Komödie über italienisches Essen. Klar, auch wenn irgendwo so ein Verlust im Mittelpunkt des Ganzen steht, muss man dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Vincent Vaughn ist ja eher auch bekannt für die leichte Unterhaltung, wenn man das mal so sagt. Das war jetzt hier schon durchaus, würde ich sagen, für ihn nicht ganz so die leichte Komödie, sondern schon auch tiefgreifend über Verlust, Neuanfang. Und das fand ich eigentlich auch sehr schön. Und ich fand einfach auch sehr schön diese Mischung aus den verschiedenen Nonnas, die ja mit jeder Art oder mit ihrer eigenen Art auch das Ganze geprägt haben. Ja. Und als erstes, wie gesagt, ist mir der Film zwar aufgefallen, dann habe ich auch nochmal ein bisschen geguckt und habe dann gesehen, er basiert tatsächlich ja, ich habe es ja auch eingangs gesagt, auf einer wahren Geschichte von Joe Scaravella mit seinem Restaurant Enoteca Maria. Das tatsächlich auch immer noch existiert. Mittlerweile, vielleicht das mal dazu, das Konzept war natürlich anfangs mit echten Nonnas, mit Großmüttern aus verschiedenen Regionen da zu arbeiten. Jetzt ist es erweitert worden um Nonnas of the World, also Nonnas Großmutter aus aller Welt. Das heißt also, ich habe auch gerade geguckt, im Juli kocht zum Beispiel eine ägyptische oder zwei verschiedene ägyptische Nonnas, dann auch noch eine Nonna aus Peru. Und, also wirklich quer durch die Welt. Und das Schöne ist ja einfach tatsächlich zu sagen, ne, man kennt's ja, und ich glaube, es geht jedem so, niemand kocht wie Großmutter, ja, oder niemand kocht wie die Oma. Man hat da immer Erinnerungen daran, egal aus welchem Land die Oma kommt. Und da ist einfach immer wieder, ja, mehr als Essen auf dem Teller, ne, letzten Endes. Weil man spürt das auch hier beim Film, und ich fand das auch schön, man konnte immer gut dranbleiben, weil es jetzt einfach nicht nur Slapstick und Komödie war, sondern immer wieder tiefgreifend auch dann die Geschichten der einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten erzählt worden ist. Und das dann auch mit einem gewissen Tiefgang. Und das fand ich, ja, sehr, sehr schön.
Hast du selber auch Erinnerungen bei dir so an deine Großmutter, also an die Gerichte von ihr? Also hatte ich das auch persönlich so abgeholt, also nicht von italienisch, aber
italienisch.
Saarländischen Seite?
Ja, genau, saarländisch ist, ja, also man muss unterscheiden, zwei Omas, von der einen eher jetzt weniger kulinarisch geprägt, von der anderen schon, ja, also klar, ne, da wurde viel gekocht, und auch an Festen wurde da groß aufgekocht, und da stand die ja auch an meiner Kommunion. Ich bin auch katholisch, da hat dann die Oma quasi die Küche geschmissen mit noch irgendeiner Tante oder so. Und da ging es dann schon rund. Und da hat man dann sowohl jetzt süße Sachen wie bestimmte Kuchen, aber auch dann halt deftige Gerichte, ne? Schneebällchen, das sind zum Beispiel sowas Saarländisches, wo man sich gut dran erinnern kann, aber auch andere Sachen, ja. Also da wurde gut gekocht. Sie ging auch noch in eine Haushaltsschule, oder wie sagt man, Haushaltsschule, das hieß ja anders. Man wurde ja damals, also sie wurde ja natürlich in den Vorkriegsjahren groß, und da wurde man ja auch entsprechend noch auf gute Hausfrau getrimmt, ja. Also wurde sie in der Hauswirtschaftsschule, so heißt es, ja, entsprechend natürlich auf ihre Funktion als Ehefrau und Mutter vorbereitet und konnte natürlich da auch gut kochen und hat auch immer gerne gekocht. Mein Opa hat auch gerne gegessen, ist sich auch zwei gefunden, wobei er auch manchmal schon da dann als Beikoch tätig war bei bestimmten Dingen, die meine Oma nicht so gern gemacht hat. Aber da hat man schon entsprechende Gerichte im Kopf. Und das Spannende ist ja auch, und das hat man ja hier auch, die Übermittlung der Gerichte. Ja, da habe ich es auch immer mit meiner Mutter, die sagt, ja, ne, manchmal hat meine Mama dann nicht gesagt, was sie da genau dran gemacht hat. Also so ein bisschen das Geheimnis, die geheime Zutat, ne? Und es war dann halt immer irgendwie anders. Und auch das kommt ja hier in diesem Film genauso immer wieder vor. Er sucht ja quasi das Geheimrezept, an das er sich erinnert, an das er da auch in dieser ersten Rückblende, die du ja eingangs beschrieben hast, wo er da zum ersten Mal auch mitkocht und mitsieht und sehr wahrscheinlich auch deine Leidenschaft fürs Kochen schon so ein bisschen geweckt wird. Aber er kriegt ja einfach diese Sonntagssoße einfach nicht so hin und er ist ja total traurig, dass es eben nicht aufgeschrieben worden ist. Und da gibt's ja eben am Ende auch nochmal so eine schöne Auflösung. Und das ist natürlich auch fantastisch eigentlich. Und das denke ich halt auch. Es gehen oftmals dann genau solche Rezepte, dann Familienrezepte, oftmals verloren, weil früher hat man sie nicht aufgeschrieben, beziehungsweise man wollte sie vielleicht auch bewusst nicht aufschreiben und dann geht es irgendwie unter. Dann versucht man natürlich, ich versuche es auch, bestimmte Dinge selbst nachzukochen, dann interpretiert man sie, dann wird sie halt verändert und weiterentwickelt. Trotzdem lebt ja das Gericht oder die Idee dann auch entsprechend weiter. Von daher kenne ich das auch, nicht so wie du sicherlich, mit schönen italienischen Gerichten, aber vielleicht, ich weiß nicht, aus welcher Region die italienische Familie bei dir stammt, ob es da auch einen Schafskopf gab.
Ja, also viele Dinge drin, die du schon gesagt hast, die ich auch wichtig finde oder interessant finde, dass wir die weiter besprechen könnten. Also zum letzten Punkt, den du gesagt hast, also tatsächlich gibt es bei mir auch Verwandte nur in Norditalien und hier also auch nicht Bologna, aber Bozen, ja, also es ist beides ja der prosperierende Norden und eine ganz andere Kultur als bei den meinen anderen Verwandten, die aus Sizilien kommen. Und zwar haben wir diesen Streit jetzt nicht in dem Ausmaß, ich habe den nicht so erlebt, wie der hier mal zeitweise eskaliert, ja. Aber genau, das ist auf jeden Fall sind es zwei verschiedene Kulturen, die da in diesem Staat Italien, der sich auch erst mit Garibaldi so als Republik gegründet hat, zusammenkommen. Und also das Verständnis, auch das Selbstverständnis der Norditaliener und der Sizilianer ist einfach grundverschieden. Und die sind sich nicht immer grün. Ja, und auch das spielt auch beim Essen eine Rolle, beim Kochen eine Rolle, es spielt bei der Sprache eine Rolle, beim Lebensgefühl. Also insofern, da bezüglich einander verliert, aber letztlich ist es ja dann noch ein Staat geworden. Ja, man hängt irgendwie da zusammen fest. Oh, hier im Film wird es ja sehr harmonisch am Ende. Da sind wir realpolitisch immer noch am Aushandeln, sage ich mal. Aber gut. Ja, was die andere Punkt, den du gesagt hast, den ich auch wichtig fand, war, dass du, das wusste ich gar nicht, dass diese verschiedenen Nonnas aus verschiedenen Regionen der Welt in dieses Lokal jetzt kommen. Und deswegen auch meine Frage so an dich, wie es bei dir ist. Genau, ich habe auch das Gefühl, bei Nonnas ist, es schwingt so schon mit, dieses Lebensgefühl. Ich denke schon, es hat Kulturen auch, oder gibt es ja oft diesen Aspekt, dass von den Großmüttern da so Wohlfühlgerichte existieren, Esstraditionen transportiert werden. Wie du sagst, die werden genossen. Und als Kind hat man vielleicht gar nicht so die Aufmerksamkeit dafür, dass man das irgendwie lernen muss, aber man genießt das eben. Und dann ist die auch immer weg und dann verschwindet das Rezept. Ja, und du hast recht, es wird eben oft nicht aufgeschrieben, sondern es wurde ja früher vor allen Dingen oral tradiert. Ja, es wurde in der Küche weitergegeben, ganz praktisch, indem man mitgekocht hat. Es gab ja, also das Kochen hat so einen zentralen Bestandteil im Haushalt eingenommen, ganz oft ja unter Frauen, die das gemacht haben. Und da wurde durch das Tun das ja gelernt, ja, gelehrt, was ist eine Prise, was ist ein bisschen, man muss nur nachschmecken, so schmeckst du das auch, ja, dann immer wieder lernt man das. Und heutzutage ist das ja alles zerfranst durch unser modernes Leben. Also man kocht immer seltener dauernd zusammen, sondern das ist so ein Event am Wochenende, wo man sich mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner mal zusammentut, ja, oder ab und an sieht man dann seine Mutter wieder und dann kocht man da mal was mit, aber das ist natürlich im quantitativen Ausmaß viel geringer, als das früher der Fall gewesen ist, in den meisten Milieus sozusagen. Und deswegen, klar, es gibt einen Druck, das aufzuschreiben, wenn man diese Gerichte bewahren will. Und du hast es von deiner Großmutter erzählt und auch, dass das eine reale Geschichte ist. Mich hat das muss ich sagen, also diese Art auch der Nonnas selber, die da auftauchen und auch das Setting, kann man auch vielleicht später drüber sprechen, dann werde ich an meinem Fazit sagen, das erinnert mich, hat mich wenig an das erinnert, was ich tatsächlich real so erlebt habe. Also ich meine, es gibt Strukturelemente, die ich übertragen kann, wie ich das gerade gesagt habe, zwischen dem Norden und Süden. Aber das Ambiente, so, das ist auf jeden Fall sehr anders, als ich das selber aus meiner Erfahrung erlebe und erlebt habe. Aber das Projekt, das daran hat mich das erinnert, habe ich in Wien mal erlebt. Und zwar gibt es da ein Generationencafé. Und das ist auch sowas, wo verschiedene so Café betreiben. Ich bin damals, als ich da zur Lehre war, durch Zufall reingestolpert. Sehr schön, weil da stehen auch Großmütter mit jüngeren Leuten zusammen an der Theke oder in der Küche oder bereiten das zu Hause schon vor und backen eben Rezepte und bereiten Geschmackserlebnisse, die so von Generation zu Generation weitergeben. Und das, finde ich, das zeigt ja auf dieser Film ganz stark. Das Essen eben auch das ist, was eben die Generation miteinander verknüpft.
Ja, das auf alle Fälle. Es geht ja hier um diese Verknüpfung, das ist gesagt, generationenübergreifende Beziehung, ja, auch dann, was ist jetzt Familie, biologisch oder gewählt, ne? Die wachsen ja auch dann, egal wie unterschiedlich sie sind und was sie für Meinungen haben oder was sie für Leben auch bisher hatten, wachsen sie ja als gewählte Familie zusammen und diese generationenübergreifende Beziehung, das merkt man dann. Sie adoptieren ja förmlich auch den Joe nachher als ihren eigenen Enkel, ne? Und es ist natürlich auch einfach schön, dass diese älteren Damen da einfach wieder gewertschätzt werden. Sie werden gebraucht, ja? Früher sind sie auf dem Abstellgleis. Als da gar keiner kommt, sagen sie auch, ja, uns, es interessiert sich ja gar keiner für uns. Und als dann diese Abschlussfeier ist, diese vermeintliche Abschlussfeier, wo sie dann da wirklich wirbeln und alles geben und dann am Ende, sie sollen dann nach vorne kommen. Ja, haben wir was falsch gemacht? Nee, sie kriegen Applaus und alle sind begeistert für das, was dort einfach so auf den Tisch gekommen ist. Und da spürt man einfach, dass das, was du jetzt auch gerade in Wien, es gibt auch in Deutschland und Kuchentratsch, in München ein größeres Start-up, was genau das macht. Omas und Opas, die dann da Kuchen backen, die dann verkauft werden. Das ist auch Stück für Stück gewachsen. Sind auch Kuchen wie bei Oma, ist so der Begriff. Ja, und das ist natürlich auch schön eigentlich, einfach dort generationenübergreifend in eine Beziehung zu kommen, egal ob das jetzt die Oma ist oder nicht. Es gibt ja auch diese Möglichkeiten, Leihoma und Leihopa zu sein, ne? Also das gibt's ja auch im Endeffekt, sich für andere Kinder da nochmal einzusetzen, die schon gar keine Großeltern mehr haben. Und das, finde ich, ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, jetzt mal unabhängig vom Essen und Kochen, tatsächlich da einfach auch die Generationen nochmal zu verbinden. Mehrgenerationenhäuser sind ja auch oftmals so aufgebaut, dass dann absichtlich bewusst da unterschiedliche Generationen miteinander und auch mit Kindern zusammenleben, um dann auch Ersatzenkel vielleicht da zu haben, etc. pp. Und klar, auch dort wird ja dann herrlich gekocht, weil jeder findet es ja auch schön, irgendwie sowas ja, Traditionelles plötzlich auf dem Tisch zu haben. Und das ist ja hier eine sehr, sehr große Brücke für vieles, weil letzten Endes werden alle miteinander verbunden. Jeder hat plötzlich wieder eine Aufgabe, man ist erfolgreich. Aber vor allem ist das Kochen und das gemeinsame Essen und das gemeinsame Kochen, so muss ich sagen, ist ja auch irgendwie was eine Verarbeitung von Trauer, von Dingen, die im Leben da passiert sind, ja. Diese vier unterschiedlichen Frauen kommen ja dann auch zusammen in der Szene relativ weit am Ende, kurz vor der Eröffnung, wo sie sich nochmal schön machen im Schönheitssalon von Gia, der einen. Und jeder erzählt dann plötzlich, was sie denn so in ihrem Leben mitbringt. Und alles sind, gar nicht gewusst, dass. Und ja, und dann wachsen sie plötzlich als Einheit zusammen, obwohl sie immer noch unterschiedlich sind und ihre Meinungen auch immer noch kräftig kundtun. Aber nichtsdestotrotz ist da plötzlich eine Verbindung über das hinaus, obwohl sie dann so unterschiedlich sind. Und ja, es vereint sich nachher natürlich in der Küche, weil sie dann da miteinander arbeiten und zaubern. Und das finde ich einfach, ich finde es einfach schön, wenn solche Dinge, die da über Generationen hinweg weitergereicht werden. Traditionen im Endeffekt ja auch. Ne? Man hat ja auch gewisse Traditionen, was Essen angeht, nicht nur die Zubereitung, auch dann an bestimmten Geburtstagen. Dann gibt's immer dies oder jenes oder zur Hochzeit oder zu einer Trauerfeier, was ja auch hier im Film gerade zu Beginn ja eine Rolle spielt, was zur Trauerfeier, da bringt man Gerichte mit. Das ist auch so in Italien ja so üblich, was in Deutschland jetzt nicht so üblich ist. Ich habe noch nie jemanden zu einer Trauerfeier Essen mitbringen sehen, die man dann entsprechend den Trauernden gibt, um einfach sie damit zu unterstützen. Gibt auch so ein spezielles Nudelgericht eigentlich, was man dann gerne dann zur Trauerfeier dann den Trauernden überreicht. Nachbarn durchaus auch, weil man weiß, ja, man unterstützt ihn damit, der kann sicherlich jetzt nichts kochen, aber muss ja was essen, was Kräftiges essen, was Kräftendes, Kräftestärkendes essen. Und das ist auch so was, was man jetzt in Deutschland, jetzt klar trifft man sich da zum Leichenimbiss und isst danach, aber es kommt ja keiner auf den Gedanken vorbeizugehen und sagen, hier, ich habe dir dies oder jenes gemacht. Ne? Und das ist auch so etwas, was also für die italienische Kultur weiß ich das, weil ich mich da für einen Pasta-Quiz damit beschäftigt habe. Aber in anderen Ländern könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, weil da genau solche Riten und auch diese Situationen der gemeinsamen Trauer immer noch mal was anderes ist, als das bei uns jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Und so zieht es sich ja auch durch, dass da immer wieder das Essen eine große Rolle spielt, sei es jetzt zur Versöhnung oder sei es auch Verlieben, ja, weil der Joe sich ja auch dann nochmal in seine Jugendliebe verliebt und sich dann auch näher kommt und ja, jeder bringt da so seine Geschichte und seine Gerüchte mit ein und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen. Und das sieht halt auch einfach, du hast es auch gesagt, wie unterschiedlich Italien allein schon ist, was es da für verschiedene Möglichkeiten der Soßen und der Gerichte gibt.
Also die Vielfalt der Speisen, die gezeigt wurden, das fand ich eigentlich auch ganz spannend in dem Film. Und ich fand auch, dass das auch ein sehr schöner Foodporn-Aspekt gewesen, dass das ja auch sehr ästhetisch inszeniert worden ist. Also die Bilder, Sprache, auch gerade wenn die Kamera auf das Essen drauf geht, also sie war sehr eindrucksvoll, es war wirklich alles sehr appetitlich dargestellt. Du hast eben auch mal gesagt, mit den Geheimnissen, das ist natürlich auch noch ein interessanter Punkt, den die so mit sich rumtragen. Muss ich auch überlegen. Wenn ich das richtig erinnere, den Film, da war doch das so, dass es ging darum, du sagst, meine Geheimzutat, und dann ist es, du musst mehr Zucker dran machen. Da, das ist eine Frage, die es mir so gestellt hat, diese Geheimzutat, ist das wohl so? Ist das eigentlich immer was, was vielleicht gar nicht so magisch ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen peinlich? Warum schmeckt es so gut? Ja, weil wir machen immer noch ein bisschen mehr Zucker dran. Oder warum sind deine Nudeln so gut? Ja, ich nehme die Gemüsebrühe aus dem Glas, ja, von Maggi, die schon vorbereitet ist. Da ist es irgendwie so Geschmacks so gut, ja. Oder man macht beim ein bisschen Maggi dran, ja. Das weiß eben keiner, steht im Rezept nicht so drin, aber das ist so das Geheimnis, das mittransportiert wird. Und das fand ich so eine schöne Entzauberung, die aber gleichzeitig vielleicht so eine ganz allgemeine Kulturpraktik der Mystifizierung von Essen Rechnung trägt, die ja vielleicht nicht gern kommuniziert wird, aber eigentlich doch grundlegend ist. Kann das sein?
Ja, ich glaube schon, dass oftmals irgendwie das Besondere oder das Einfache das Besondere ist. So, ne? Es ist ja, wir hatten es ja auch schon in anderen Folgen darüber, was speichert sich denn ab, ja, wenn du ein Gericht isst oder wenn du einen Wein trinkst, was speichert sich da alles ab? Du speicherst ja da so viel ab. Du speicherst das Licht ab, du speicherst den Geruch ab, du speicherst das, was außenrum ist, also die Atmosphäre, die Geräusche, die Musik ab. Und all das verbunden ergibt dir dann irgendwie eine Melange des Perfekten. So, und wenn du es jetzt nachkochst oder den Wein, den du aus dem Urlaub mitnimmst, da hatten wir es ja bei Sideways davon, den machst du zu Hause auf, eigentlich scheint auch die Sonne und der Wein ist der gleiche, die Gläser sind vielleicht auch die gleichen, du machst die Flasche auf, trinkst und es schmeckt einfach nicht und irgendwas fehlt und ja, ist es jetzt die geheime Zutat oder ist es die Atmosphäre oder ist es nur, weil es die Oma gemacht hat, ne? Aber es ist oftmals einfach irgendwie die Brise, du hast es ja gesagt, ne? Was ist denn jetzt eine Brise? Ja, ist eine Prise so viel oder ist eine Prise so viel? Das ist immer oftmals, habe ich das auch gehört, wenn das meine Oma gesagt hat, ja, sie kann es nicht sagen, das macht sie mit Gefühl. Ja, aber was ist jetzt das Gefühl? Ne? Ganz, ganz schwierig. Und das ist ja auch so, man sieht zwar, was sie da alles macht, ganz zu Beginn, die Nonna, für Joe mit dieser Soße. Und dann probiert er und dann sagt er, sie ist perfekt und so, ne? Und später versucht er ja, die nachzukochen und dann sagt ja die andere, ja, mehr Zucker, du musst da Zucker dran machen. Und dann sagt sie aber dann auch gleichzeitig, dann ist es aber nicht mehr das Gericht oder die Soße deiner Oma, sondern dann ist es ja meine Soße. Also wenn jemand dann irgendwie das Rezept verraten möchte. Also ich denke immer wirklich, im Einfachen ist dann vielleicht tatsächlich das Fantastische verborgen. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Mythos, was macht denn überhaupt so eine Großmutterküche, so eine Nonnaküche so besonders? Ja, ist es jetzt das Rezept oder die jahrelange Erfahrung oder eben der Mythos, ne, dass sie nach Gefühl kochen und gar nicht so nach Rezepten und es einfach halt bei Oma am besten schmeckt? Und keiner kriegt es so hin. Ja, und das ist schon so für mich auch die Frage, ist es tatsächlich das Rezept, sind es die Zutaten? Aber ich glaube, es ist tatsächlich so diese große Atmosphäre. Man fühlt sich dann vielleicht auch nochmal zurückversetzt in seine Kindheit, wie man da als kleiner Enkel am Tisch sitzt, in den Ferien vielleicht, bei seinen Großeltern die Zeit genießt, dann einfach auch richtig verwöhnt zu werden was Leckeres, sich was zu wünschen, was einem ganz besonders gut schmeckt und dann kriegt man das und dann, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Herrorisierung der Großmutterküche und der Gerüchte, ja. Und manchmal folgt es ja dann auch so die Enttäuschung, ne, wenn man so versucht, solche Genussmomente, solche kulinarischen Erinnerungen dann nochmal irgendwie selbst hervorzurufen, dann ist es manchmal ja wirklich ein senkrechter Fall mit hartem Aufkommen auf dem Boden der Tatsachen und man ist enttäuscht, weil es dann doch immer so schmeckt, dass sich daran erinnert hat.
Ja, also ich finde auch, das ist so eine Art Mythos und es ist natürlich auch ein, man kann Mythen natürlich immer entzaubern und das kann man auch dekonstruieren, aber ich denke, Mythen haben auch oft eine Funktion, ja, also warum machen wir das? Also sei es, dass wir uns eine schöne Zeit schaffen, ja, weil wir uns Genussmomente so erzeugen, weil wir Verbindungen herstellen zu früher. Und ich denke auch, also ein Teil, warum dieser Mythos funktioniert, ist, du hast es Heroisierung genannt, ich würde es auch Romantisierung nennen der Vergangenheit. Und also für alle, die eine gute Momente ihrer Vergangenheit hatten. Also gehen wir mal weg von denjenigen, die eine ganz schlimme Kindheit hatten und da Drama erlebt haben und wirklich, aber für viele ist ja doch so, eine Kindheit kann eine schöne Phase sein und man erinnert sich an die schönen Momente zurück, man romantisiert das, verdrängt die negativen Dinge auch und das hat auch seine Berechtigung. Und es ist so eine Erinnerung an so ein verschwundenes, untergegangenes Land, ja, also was früher gut war, dass man das eben, es hat ja auch so eine Funktion, dass man erinnert, was war früher gut und das will man auch in der Gegenwart bewahren. Wenn man das Schlechte, wenn man das vergisst, auch nicht dauernd wieder reaktiviert und neu erzeugen will. Also wenn man versucht, hier über diese Erinnerungen nochmal klar zu machen, was war früher gut und das in die Gegenwart zu transportieren. Und da hilft diese Küche vielleicht, der Geschmack auch. Und sicherlich ist das auch eben nichts, was sich automatisch ergibt, sondern das ist eher ganz selten. Bei Marcel Proust gibt es ja diese Szene, wo er mal diese Madeleines isst und sich dann an die verloren gegangene Zeit zurückerinnert. Aber ansonsten ist es tatsächlich auch mit Aufwand verbunden. Ja, man muss es nachkochen, das richtige Rezept. Man muss vielleicht auch ein Ambiente schaffen, in dem man das eben genießen kann. Es macht keinen Sinn, Omas gute Sachen in der U-Bahn morgens auf dem Weg zur Arbeit hektisch zu verschlingen. Das würdigt das nicht. Das schafft eben dann auch nicht dieses Komfortgefühl von früher, sondern es ist eben was, wo man auch rein investieren muss. Und das, würde ich sagen, das zeigt ja auch dieser Film oder das zeigen dann auch die erfolgreichen Projekte in der Realität, dass Leute, Gastronomen und die daran Beteiligten, sich eben wirklich Mühe machen, dass sie Arbeit auf sich nehmen, Arbeit vollbringen, Kulturarbeit, Kocharbeit vollbringen, Gastronomiearbeit vollbringen, um diese Settings zu erzeugen, wo man hingehen kann und Vergangenheit in der Gegenwart schmecken kann, eben Brücken bauen kann, kulinarische Brücken über die Zeit hinweg aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Das thematisiert dieser Film, finde ich auch. Also insofern, da hat er auch so einen Punkt, den man diskutieren kann, den man aufgreifen kann für Analysen. Was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich auch sagen, ist, also die arbeiten ja da alles hier in der Küche jetzt mal auch am Ende noch relativ vor sich hin, ja. Und ich muss natürlich auch an andere Filme denken, die wir geguckt haben, zum Beispiel diesen Film mit der amerikanischen Migrantenküche, Kukina. Also das ist ja hier, alles ist so entspannt, ja. Also über kleine kommt die Haare, aber an sich auch am Ende, die arbeiten da also sehr ruhig vor sich hin und da sind recht, also wirklich viele Tische und viele Gäste in dem Restaurant. Und da habe ich mich natürlich auch, also so gefragt, also das kannst du so ein bisschen beim Realismusverständnis. Ich glaube, da wurde der Film dann doch sehr viel gut, oder? Dass vier Nonnas diesen dann doch großen Betrieb schmeißen können, ja, das ist doch unrealistisch, oder?
Naja, das ist jetzt auch vielleicht der Mythos, ja, die Erfahrenheit der Nonnas. Pff, was ist das schon? Entsprechend, keine Ahnung, wie viele Gäste da in diesem Raum waren, 80 oder 100. Das sind alles raushauen, was man sieht. Klar war das sehr gestrafft und man hat natürlich nicht allzu viel vom finalen Kochen her gesehen, sondern tatsächlich nur, was dann nochmal auf den Tischen stand oder wenn da ein bisschen geschnippelt und ein bisschen gebrutzelt worden ist. Das auf jeden Fall war jetzt nicht realistisch, wenn man einen Kochalltag sieht. Auch gerne verglichen mal mit Big Night, italienische Küche in Italien. Und da wollte ich jetzt auch gerne noch mal so ein bisschen die Kurve schlagen, weil was du auch gerade gesagt hast, Identität, kulturelle Doppelidentität, italienisch-amerikanisch, ne, das hat ja schon damals eine Rolle gespielt und das ist ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte später, das spielt immer noch eine Rolle, auch dieses Bewahren und Weitergeben, lebendige Traditionen wird ja da gezeigt, dass diese Nonnas immer noch, ja, quasi als lebendiges Museum, wenn man das so nennt, diese Regionalküche, das, was man vermisst. Da waren ja auch alle begeistert und das stand ja auch in diesem Artikel, wo man authentische italienische Küche essen will und das wie eine Familie bei einem Sonntagsmahl, dann muss man da unbedingt hingehen. Und zu Beginn hat man ja gemerkt, dass all die, die auf Staten Island da waren, dieser Obsthändler, Gemüsehändler, der da mobilisiert hat, dass da keiner hingeht in dieses Restaurant, weil dort alle Feste gefeiert worden sind. Und jetzt kommt da so ein Amerikaner, der ja eigentlich italienische Wurzeln hat und macht da irgendetwas. Das kann ja gar nichts sein. Und als er selbst auch dann dort war und das sieht und mitbekommt, was da so passiert, tut es ihm ja unheimlich leid, dass er das boykottiert hat, weil er da auch dann nie eben ne, bei Big Night ein fantastisches letztes Essen eigentlich erhalten hat mit Dingen, die er schon so lange sehr wahrscheinlich auch gar nicht mehr gegessen hat. Vielleicht, wenn er eine Frau hat oder sowas, oder vielleicht kann er auch selbst kochen, aber die einfach tatsächlich da so als Identität auch steht. Ne? Also was ist jetzt italienische, echte italienische Küche und was ist jetzt diese amerikanisierte Küche? Auch das war ja dort wieder Thema, ne? Weil viele ja gesagt haben, ja, ne, das kann ja nichts werden, das kann ja nichts sein. Und genau das hat man nur einfach auch wieder gesehen und ich fand das immer noch spannend. Es wird Menschen, die ausgewandert sind, auch in der x-ten Generation immer wieder beschäftigen, was ist jetzt meine wahre Identität und wie kann ich die in irgendeiner Art und Weise auch leben, bewahren und erleben. Und das passiert ja jetzt tatsächlich in diesem Lokal zu Start mit den italienischen Nonnas oder jetzt eben auch, dass die Identität und Tradition aus anderen Gesellschaften und aus anderen Ländern dann mit diesen Nonnas of the World dann da auch weiter transportiert wird. Das finde ich einfach auch extrem wichtig, dass durchaus sowas einfach da auch gelebt wird und ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, wenn nicht, dann ist es jetzt das erste Mal, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich liebe es, wenn ich in Ländern unterwegs bin, eben genauso authentisch zu essen und mir so die Kultur zu erschließen, über das Essen. Unter anderem natürlich, klar, gehe ich auch in ein Museum und klar, schaue ich mir auch Dinge an, aber übers Essen die Kultur zu erschließen und das am liebsten irgendwo dort, wo auch die Menschen sind. Ne? Selbst hier in Deutschland gehe ich ja dann lieber zu einem Asiaten, wo viele Asiaten hingehen, weil vermutlich ist es dort authentischer als dort, wo nur Deutsche sitzen und sich irgendwelche gebratenen Nudeln reinziehen, ne? Und das ist ja irgendwo auch sowas. Das, was für die Heimat ist, ist für mich dann authentisch. Und ich will das auch erleben, weil ich denke, dann bin ich diesem Land und dieser Kultur dann auch ein Stückchen näher über das Essen, was da erzählt wird. Und das ist ja das Schöne, jeder erzählt ja auch so ein bisschen was zu seinen Gerichten. Natürlich nicht ellenlang, aber ne, hier dieser Schafskopf, der ja auch Kapelle, glaube ich, oder wie das Gericht heißt, habe ich ja nie gesehen. Ich würde es dann auch mal probieren. Es sah zwar nicht sonderlich appetitlich aus und muss ja fürchterlich gestunken haben und sorgt mir auch für einen Brand in der Küche. Aber das ist ja genau das, dass man da einfach Dinge dann auch Identität essen kann. Und das ist ja das, was auch in Big Night eigentlich so passiert. Und das finde ich eigentlich spannend, dass sich dieses Bild da gar nicht so sehr irgendwo verändert hat, ne?
Ja, also auf jeden Fall, also Big Night und Nodders hängen ziemlich nah beieinander. Also sie müssen, also Nodders muss den Film auch, also der Regisseur, die Drehbuchautorin müssen natürlich Big Night gekannt haben. Ich fand, es gab auch von der Erzählweise ja einige Parallelen, also dass es eben da floppt. Ich meine, bei Nonnas gibt es dann am Ende das Happy End, das große Happy End im Gegensatz zu Big Night, der da noch deutlich ernüchternder, ja, oder ergebnisoffener am Ende ist. Ja, so vielleicht auch ein bisschen komplexer in seiner Erzählweise. Und dass ich auch bei Big Night ist, natürlich, wir haben auch da diese Auswandererkultur, diese Italiener. Es ist alles ein Tick einfacher in Big Night. Und da komme ich dann auch wieder an so einen Punkt, wo ich mit Nonnas so ein bisschen hadere. Also das dann auch diese Amerikanisierung. Und ich meine, du hast völlig recht, man geht in ein anderes Land. Ich finde das auch sehr praktikable Methode, um sich Kultur über das Essen zu erschließen, über Essen, also oder auch andere Milieus auch in der Stadt oder sowas, ja, die man nicht so kennt. Da kann man sich auch über Essen sich daran nähern. Ja, das ist so auf jeden Fall eine praktische Methode und auch eine sehr leibliche und intensive Methode, sich dem zu nähern und nach Authentizität zu suchen oder sich da reinzufühlen. Und dann ist es für mich eben vielleicht doch halt ein sehr amerikanischer Film. Und ich finde, das ist eben also wirklich ein Stück amerikanische Esskultur und amerikanische Filmkultur, die sich mir hier präsentiert hat. Und ich musste wirklich sagen, also ganz oft an Pizza Hut denken, als ich den Film gesehen habe. So, wo man auch mit so italienischer Kultur spielt und über Pizza denkt man auch an Italien, aber es ist eben doch durch und durch amerikanisiert. Und da fand ich tatsächlich bei Big Night, wo ich auch irgendwie nicht so richtig so tief emotional reingekommen bin, aber den fand ich irgendwie noch einen Tick näher an der italienischen Einwanderungskultur, vielleicht wie ich sie kenne, wie ich sie romantisiere, verkläre, als hier Nonnas. Also schon wie diese Nonnas so auf, also schon wie der Junge da lebt am Anfang. Das ist alles so groß. Ja, das ist irgendwie, das sieht so gediegen aus. Am Ende ist zwar der Sessel abgenutzt, aber das ist auch das Einzige, was da abgenutzt ist. Ja, so sah es bei meinen Großeltern nie aus. Ja, also es war die Nonnas selber, die sind auch, also die gehen, machen sich nachher noch hübsch, da werden sie noch gestylt, aber ich finde, die sehen vorher schon alle so Generation Silver mäßig aus. Ja, so gut, so sauber, so gesund. Also auf so eine amerikanische Art und Weise gesund. Ja, Joe ist auch, diese ganzen Arbeit, diese Fabrik sind, die sind also große Typen. Das ist dieses Amerikanische, was da drin steckt. Und das kann sein, dass das eben eine amerikanische Adaption der italienischen Küche ist, fremd ist, aber da, so würde ich es tatsächlich einordnen. Das ist eben keine traditionelle italienische Nonna-Küche. Also das finde ich für mich eine wichtige Bemerkung oder ein richtiger Gesichtspunkt, wenn ich diesen Film geschaut habe.
Ich kann verstehen, was du meinst, Daniel. Und gebe dir da auch durchaus recht, dass das natürlich jetzt vom Milieu her alle ja schon sehr gut in der mittleren Gesellschaftsschicht angekommen sind, ne, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die waren alle schon sehr erfolgreich, ne? Vielleicht war auch irgendjemand mal bei der Mafia, das ist jetzt ein Vorurteil. Aber wenn ich das so sehe, denke ich dann an Sopranos zum Beispiel. Ja, dass man so, da geht es auch sehr viel um Essen, aber natürlich auch sehr viel ums Geschäft. Und es ist aber auch alles nicht irgendwie so abgewetzt in Summe, ja. Nicht nur wie der Sessel, sondern alles. Ich meine, die eine Nonna lebt im Altersheim, auch das ist ja nicht einfach so zu finanzieren. Die andere lebt noch gut zu Hause, schaut immer auf das Bild von ihrem, also ist eine Soldatenwitwe, weil. Nehme ich mal an, weil mein Mann da in Soldatenuniform abgebildet ist. Wann er jetzt gestorben ist, keine Ahnung. Also wird sie da eine kleine Pension und Rente haben. Und die dritte im Bunde ist ja aus dem Kloster rausgekommen. Und die andere ist erfolgreiche Unternehmerin. Ne? Sie erzählt da zwar, dass sie angefangen hat und Haare zusammengefegt, dann irgendwie Lehre gemacht und dann gearbeitet und später dann diesen Schönheitssalon, diesen Friseursalon übernommen hat, aber die sind alle in der Mittelschicht oder vielleicht sogar ein Stückchen darüber in Amerika angekommen. Ja, der Joe an sich, der muss natürlich schon arbeiten und ackern und rackern, hat auch ja vorher schon Verbindlichkeiten, weil sie auch sagen, hey, dann löst doch einfach hier den Kredit vom Haus ab. Also scheinbar ist das Haus auch noch nicht abbezahlt gewesen, ne, von den Eltern. So klang es zumindest. Und er nimmt ja dann, verpfändet ja alles, was er eigentlich hat, seine Rente und so weiter und so fort für diesen einen Traum. Also es ist kein reiches Amerika, was wir da sehen, aber schon ein wohlhabendes. Und das aus einer Einwandererfamilie in der, würde man sagen, dann tatsächlich dritten Generation. Vierte glaube ich nicht, sondern dritte Generation. Das ist dann doch schon etwas, ja, geht schon, ne? Man kommt vielleicht noch, vielleicht waren sie eben noch in diesem Zeit, in der Zeit dann, wo man diesen amerikanischen Traum leben konnte und man hatte vielleicht kein Glück. Aber es ist natürlich schon auf Hochglanz poliert. Ja, das muss man schon sagen. Es ist schon ein bisschen eine Hollywood-Produktion, die dann halt nur auf Netflix läuft. Aber auch dort wird ja richtig Geld in Produktionen gebuttert. So ist es nicht. Und man sieht natürlich schon so dieses klassische italienische Essen, was man erwartet. Und dann wird zwischendrin halt mal so ein Schafskopf da reingeschoben, damit es halt noch ein bisschen authentischer wirkt, ja. Und von daher ist es natürlich irgendwie eine schöne Unterhaltung, die jetzt nicht unbedingt immer 100%, würde ich mal sagen, historisch korrekt und realitätsnah. Gibt sicherlich sowas, aber dass das dann halt wirklich geballt zusammengewürfelt ist, ist natürlich dann auch schon sehr selten realitätsnah umgesetzt ist, sondern einfach tatsächlich, wie du sagtest, und nicht auch im Eingang, schöner Feel-Good-Movie mit Happy End, so wie es gehört, nicht nur, dass das lokal floriert, sondern auch noch, dass die Jugendliebe und Joe dann auch Olivia und Joe zusammenkommen. Ich weiß gar nicht, ob das diese Olivia-Geschichte auch in der Realität tatsächlich passiert ist, das habe ich jetzt gar nicht so gefunden, sondern man hat, wenn man irgendwie was finden konnte, sehr stark natürlich über dieses Konzept und über die Geschichte lesen können. Von daher alles rundum weich gespült, nachher alle sind glücklich und ja, das Leben ist schön im Endeffekt dann, ne? Oh.
Ich meine, was das zum Erfolg auch beiträgt, zum Happy End ist, und das fand ich auch noch eine interessante Erkenntnis aus dem Film oder so ein Hinweis, dass ja, dass der Erfolg des Lokals nicht nur am Essen hängt, sondern, und das auch mehr parallel zu Big Night, sondern der Erfolg des Essens hängt am Ende am Gastrokritiker. Das hast du ja eigentlich auch erwähnt. Und bei Big Night taucht er ja nicht auf. Ja, oder es kommt eben nicht dieser Star da. Ja, es kommt nicht zu dieser Riesenkritik. Und hier geht es ja dann, da kommt es dahin, dass eben dann eine Undercover-Kritikerin da drin ist. Und nur, weil am Ende dieser Artikel erscheint, ja, wo das soziale und symbolische Kapital des Gastronomiekritikers, des renommierten Gastronomiekritikers in die Waagschale geworfen wird. Dadurch kann sich dann dieses Lokal retten. Und das finde ich, das ist für unsere, ja, natürlich marktwirtschaftlich organisierte, auf Wettbewerb, auch auf Überangebot angelegte Kultur der Gastronomie, finde ich ein wichtiger Aspekt, den man sich ab und an mal vor Augen halten muss. Ja, also das, was wir so erleben, was so überlebt, dass das immer ganz stark auch ein kommunikatives Phänomen ist. Also dass da irgendwo das verstärkende Mechanismen gibt. Das kennen wir natürlich heutzutage über Instagram und TikTok noch viel stärker. Ja, also ein Lokal kann zu einem Erfolg werden, weil da eine Influencerin reinkommt und sich dann da strahlend vor der Theke ablichtet und sagt, das ist 5 Sterne, super gegessen hier. Und ein anderes Lokal kann untergehen und nie beachtet werden, einfach weil der Influencer oder die Influencerin nie drin ist, ja, und es keine Fotos dazu gibt. Und ja, das ist auch für mich, ja, ein bisschen so ernüchternd, aber gleichzeitig natürlich einfach empirische Realität, dass es an der Kommunikation über Phänomene eben auch liegt, wie die sich entwickeln.
Das stimmt, ja. Den Punkt, den hatte ich auch gesehen, ne? Wie wichtig ist tatsächlich so eine Kritik für ein Restaurant, ne? Da gibt's ja auch unterschiedliche Ansätze, von Guide Michelin bis anderen Restaurantkritikern, die, ja, Restaurants totschreiben können, aber auch erfolgreich schreiben können. Und das ist immer noch neben Social Media, klar, Influencer genauso oder die ganzen Bewertungsgeschichten von Google bis hin zu, ja, wo ich ein Sternchen abgeben kann. Was alles trägt da eigentlich auch zu einem Erfolg bei? Ne? So ein fantastisches Konzept. Keiner war. Er versucht alles in seinen Möglichkeiten und es kommt aber keiner, ja. Und dann erscheint dann einfach so ein Artikel und dann platzt der Laden und es läuft, ne? Und das ist ja schon auch irgendwie sehr tragisch eigentlich, ne? Dass man eben Kommunikation dringend benötigt, um, egal wie gut man kocht, dann eben sonst gar nicht wahrgenommen wird. Und das finde ich auch so schade. Nicht jeder gute Koch ist auch ein guter Marketingmensch. Und klar, ne, wenn man so ein neues Restaurant gründet, muss man natürlich auch überlegen, wo investiere ich wie mein Geld, wie mache ich das auch bekannt. Und ja, wenn ich da super koche, bringt es mir trotzdem nichts, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich irgendwie Reichweite erhalte, sei es durch die klassischen Medien oder auch durch die neuen Medien, ne? Und das ist persönliches Beispiel aus dem Saarland, eine Familie aus Eritrea und meine Eltern haben die unterstützt bei Themen, Anträgen und so weiter, um sich hier auch zurechtzufinden. Und die haben jetzt ein Restaurant eröffnet, neben ihren Jobs, die sie sonst noch haben, machen sie dann auch noch abends irgendwie ein Restaurant. Und ja, ich habe auch schon privat natürlich dort gegessen, eritreisch, und fand es auch immer total lecker. Und jetzt haben sie, wie gesagt, ein Restaurant eröffnet. Und man merkt natürlich auch, sie sind jetzt keine Gastronomen. Ja, Marketing muss man sich auch erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Und sicherlich ist es was Exotisches, aber es ist natürlich auch was Besonderes. Und ich denke, wenn da eben bisschen mehr Marketing auch gemacht wird und dann geht man dahin, das ist authentische, echte Küche, so wie man dann halt auch bei einer Mama oder eben einer Nonna essen könnte. Nichts irgendwie Kreiertes, sondern wirklich das, was es dort so gibt. Und ja, das findet aber halt auch nicht so eine Aufmerksamkeit, wie wenn McDonald's irgendwie die Burger aus aller Welt präsentiert oder sowas, ja. Was wir jetzt vor kurzem irgendwie, glaube ich, gemacht haben, dass sie da tatsächlich irgendwo die besten Dinge aus anderen Ländern dann in Deutschland vom Mongol, was weiß ich, ich habe es nur gesehen, ich habe es nur bei Social Media gesehen, dass da irgendjemand dann das Zeug probiert hat, bis hin zum Burger aus Kanada oder wo auch immer her. Ne? Und das hat dann eine größere Aufmerksamkeit als dann tatsächlich irgendwie authentische Länderküche, die, ja, da stampeln die sich dann ab und schaffen halt vielleicht die Reichweite gar nicht und eben diese Durchdringung, wie dann hier auch bei Nürnberg zu sehen ist. Ne? Eigentlich super Idee, aber keiner kriegt mit, dass dieses Lokal da ist. Da kann es noch so geil sein. Und das ist halt echt ein schwieriger Punkt. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man dann solche Gastronomen irgendwie auch bei der Hand nehmen würde durch Möglichkeiten, was weiß ich, IHK oder DEOGA oder Ähnliches, die dann auch sagen würden, ja, dann unterstützen wir zumindest mal irgendwie gratis mit Beratung, ähnlich wie in anderen Verbänden, wo es durchaus ja dann so Berater gibt, die dann zur Seite stehen, ne? Und das wäre natürlich klasse, weil gerade dann Menschen, die sich so hochkomplex mit ihrer Küche auskennen und mit Gerichten und da wirklich super unterwegs sind, aber von allen anderen Dingen wirtschaftlich nicht unbedingt so die Ahnung haben, das sieht man ja auch bei Nonna, er rechnet da zwar immer mit spitzer Feder, aber verübt sich natürlich da auch teilweise in seinen Kalkulationen. Und da wäre natürlich super, wenn es da jemand gäbe. Vielleicht gibt es da ja auch jemanden und ich weiß es nur nicht, aber dann hören wir es vielleicht, weil das dann jemand uns mal zuruft, dass es da so jemanden gibt. Dann wäre es natürlich klasse, wenn Junggastronomen und Gastronominnen dann tatsächlich da auch Unterstützung kriegen würden, die sie da zum Start hin einfach auch begleiten können, dass sie mit ihrer klasse Küche einfach auch Reichweite generieren können. Ne?
Ja, vielleicht ist das einer der interessantesten, ein bisschen untergegangenen Aspekte des Films, dass es eben die ökonomische, das ökonomische Risiko und die ökonomische Kompetenz, die man haben muss als Gastronom, auch so ein bisschen thematisiert. Oder das eben, wie du sagst, ja, er rechnet das zwar durch, aber es ist, muss man ja sagen, er geht da wirklich naiv dran, das wird ihm ja auch vorgeworfen von seinem Kollegen, ja, investiert da einfach diese ganze Lebensversicherung in diese Lokale, Staten Island. Ich meine, es war auch so eine auch so ein kitschiger Moment, aber es ist ja eine Bruchbude, die er da irgendwie gekauft hat und die dann hergerichtet werden muss. Und er hat echt wenig Verständnis davon, wie das wirklich funktionieren kann, wie das ablaufen muss. Und diese Krise, die wird das ja auch nicht so richtig in Exzess ausbuchstabiert, aber die wird auf jeden Fall thematisiert. Und ich denke, das ist schon realistisch, dass man eben nicht einfach mit einem schönen Gefühl und einem guten Willen und sei es noch so eine tolle Tradition, die man da kennengelernt aus der eigenen Küche hat, man damit zum Erfolg stolpert, sondern dass das durchaus von einem Unwetter, das mal aufzieht, hinweggefegt werden kann. Und wenn einem dann nicht so ein Wunder geschieht wie dem Restaurantkritiker, weil man da eine Nonne vielleicht noch mit dabei hat, da gibt es noch andere Sachen, wo die Nonne ein gutes Wort bei Gott einlegt, dann wird global öffnen kann. Also Wunder spielen eine, also zum Glück ein katholisches Milieu, ja, spielen eine große Rolle. das Ökonomische, das zeigt uns vielleicht dieser Film auch. Johannes, zufrieden bist du denn mit deinem Film, den du ausgewählt hast?
Ja, also es war auf jeden Fall in der Hinsicht eine schöne Unterhaltung, die auch so ein bisschen ans Herz geht. Ja, also fand ich natürlich immer schön, wenn es dann auch ein Happy End gibt, mehrschichtig in dem Fall. Einerseits das Restaurant läuft, der hat die Liebe und vor allem, das möchte ich jetzt auch noch am Ende verraten, er hat sein Rezept doch vererbt bekommen, denn er hat ja einen Brief von seiner Mutter bekommen, als sie gestorben ist. Er hat es natürlich aufgemacht und da sind alle Rezepte seiner Kindheit und besonders eben auch die Sonntagssoße drin. Und wenn das einem nicht ans Herz geht, dann weiß ich auch nicht, was man dann ist. Vielleicht eine zu kurz gekochte Pasta in dem Fall, weil man einfach noch zu hart ist. Von daher, ich sage, ist das schon schöne Unterhaltung. Ich gebe dem Ganzen 4 von 5 Gängen. Man könnte auch sagen, es ist ein Film, der dann nochmal so zeigt, dass doch irgendwie eine dampfende Schüssel Pasta die beste Medizin gegen viele Symptome ist.
Ich muss wirklich lachen, das können wir unsere Zuhörer nicht sehen, vor Freude so ein bisschen, aber auch vor Erstaunen. Ich warte noch immer auf den Film, wo wir beide sagen, das ist irgendwie die 4 von 4. Ich dachte, wir würden mal so einen Film finden, wo wir dabei sind, ist eine 5 und da werden wir so ein besonderes Award verleihen. Alles klar. Ich dachte es mir aber auch natürlich schön, dass du den gut bewertest. Ich für meinen Fall muss auch sagen, dass ich, da wir jetzt so schön drüber gesprochen haben, bin ich ihm noch ein bisschen noch positiver zugenannt. Aber für mich war es schon so ein Pizza Hut-Menü. Sehr ordentlich, aber genau, ich habe bei vielen Dingen so, war es doch so zu amerikanisch für mich und ein Tick zu kitschig. Vielleicht bin ich da wirklich zu sehr noch nicht weich gekocht emotional. Ich gebe immer, was will ich jetzt auch nicht weiter aus, 2 von 4 Punkten. Also ich finde, man kann ihn schon mal gucken und wir haben jetzt auch wirklich gut darüber gesprochen. Ja, interessant. Weiter.
So ist es, genau. So ist es. So soll es ja auch sein. Ne? Über den Geschmack lässt sich ja trefflich schreiben. Auch beim Essen, ja, aber auch bei den Filmen. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, nachdem wir jetzt hier wieder die Küche von Staten Island, die italienische Küche, verlassen, wo es uns denn in der nächsten Folge von Film und Fressen hinverschlagen wird.
Ich habe tatsächlich diesmal ziemlich lange drüber nachgedacht, nicht weil mir jetzt eingefallen ist, aber ich gleich mehrere Filme so im Hinterkopf hatte. Zum einen hatte ich mir nicht, ich wollte euch direkt auf diesen hier reagieren mit einem Gegenfilm. Ich mich ja mal so ein bisschen über Zeit lassen, das vorzuschlagen. Genau, was ich jetzt vorschlagen würde, wäre, um auch nochmal einen weiteren regionalen Schwerpunkt zu setzen, wäre Bittersüße Schokolade. Ein Film, der uns auch auf den amerikanischen Kontinent versteckt, aber einen Tick weiter nach Süden, nämlich nach Mexiko. Das wäre mein nächster Vorschlag. Ich weiß nicht,
okay, das kenne ich nicht, bin sehr gespannt. Es wird sehr wahrscheinlich um Schokolade gehen und vielleicht auch um Kakaobauern und vielleicht auch darum, wie das Ganze nicht immer so einfach und ethisch vielleicht abläuft. Aber ich bin gespannt, was da so passieren wird. Schokolade, das heißt, der sei ja schon mal gesagt, ist ja meistens ziemlich, ja, dreckig und nicht unbedingt das fairst gehandelte Lebensmittel neben Kaffee. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber alles genau. Aber ich bin sehr gespannt. Ich kenne ihn nicht und freue mich da mal bittersüße Schokolade anzuschauen. Genau. Also, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank dir, Daniel.
Danke dir für das tolle Gespräch. Die vielen Gedanken.
Ja, und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen. Und denkt daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!